Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Hallo allerseits, es ist Freitag, der 4. März. Herzlich willkommen zum Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Leistungsvertrag abgelehnt. Der Stadtrat macht der Reitschule weitere Auflagen. Asylantrag abgelehnt. Rabe-Sendungsmacherin Natalia Bolkonskaya droht die Ausschaffung. Und Umbruch im Nahen Osten. Gespräch mit dem tunesisch-schweizerischen Schriftsteller Amor Ben Hamida. Am Mikrofon begrüßt Twilmerall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Die internationale Hilfe für die Libyen-Flüchtlinge ist angelaufen. Schätzungsweise sind bereits über 180.000 Menschen aus Libyen geflohen, viele von ihnen ins Nachbarland Tunesien. Dort platzen die Flüchtlingslager aus allen Nähten, Hilfsorganisationen warnen vor Krankheiten und Seuchen. Nach Frankreich haben nun auch die USA und Deutschland Hilfe zugesagt. Derweil gehen die Kämpfe in Libyen weiter. Mit Kampfflugzeugen haben Gaddafi-treue Truppen gestern erneut von Aufständischen kontrollierte Städte im Osten des Landes angegriffen. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag nahm Ermittlungen gegen das Gaddafi-Regime auf. US-Präsident Barack Obama forderte den libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi erneut zum Rücktritt auf. Die USA prüfen weiterhin eine ganze Reihe militärischer Optionen, wie etwa die Einrichtung einer Flugverbotszone. Die Hoffnungen der Tunesier auf rasche Veränderungen werden getrübt. Eigentlich sollten kommenden Juli bereits Wahlen stattfinden, nun aber hat Übergangspräsident Fouad Mebazaa Verzögerungen angekündigt. Im Juli soll zuerst einmal ein Verfassungsrat gewählt werden. Dieser Rat soll eine neue Verfassung ausarbeiten und einen Fahrplan für das weitere Vorgehen bestimmen. Seit dem Sturz des tunesischen Machthabers Ben Ali Mitte Januar ringt die Übergangsregierung um Stabilität. Die anhaltenden Unruhen und eine Rücktrittswelle in der Übergangsregierung gefährden den Wandel. Mehr zur Lage in den Maghreb-Staaten hören Sie später in dieser Sendung. Der Berner Stadtrat billigt den Kulturvertrag mit dem Konzerttheater. Vergeblich haben die bürgerlichen Parteien gestern versucht, den Vertrag mit dem Konzerttheater zu Fall zu bringen. Auch die Zuwendungen für das Kunstmuseum, das Historische Museum, das Zentrum Paul Klee und die Dampfzentrale hat der Stadtrat abgesegnet. Am 15. Mai können nun die Stadtberner Stimmberechtigten über die 5 Leistungsverträge mit den großen Kulturinstitutionen abstimmen. Auch die rein städtischen Leistungsverträge mit 15 weiteren Kulturinstitutionen wurden gestern abgesegnet. Auf der Strecke blieb dabei allerdings die Reitschule. Die Mitte-Rechts-Mehrheit hat den Subventionsvertrag mit dem Autonomen Kulturzentrum zurückgewiesen. Die Stadt muss diesen Vertrag nun neu verhandeln. Einzelheiten dazu hören Sie später im Rabe-Info. Der FC Biel steht im Halbfinal des Schweizer Cups nach dem überraschenden 3:1-Sieg gegen den Titelverteidiger FC Basel. Damit steht Biel erstmals seit über 30 Jahren wieder in den Halbfinals. Nach dem Spiel kam es in Biel gestern zu Ausschreitungen. Basler Fans stürmten das Feld und gingen auf feiernde Bieler Anhänger los. Dabei gab es aber keine nennenswerten Probleme, sagte ein Sprecher der Polizei. Und noch zum Wetter. Heute bleibt es trotz Wolkenfeldern weitgehend sonnig. Mit schwacher Brise steigen die Temperaturen auf bis zu 9 Grad. Morgen Samstag hat es am Morgen im Flachland noch Hochnebelfelder, sonst gibt es meist sonniges Wetter. Und so bleibt es auch am Sonntag. Mit stärkerer Brise sinken die Temperaturen auf bis zu 5 Grad.
95,6. Rabe Info.
Es war eine lange Debatte gestern im Berner Stadtrat. Diskutiert wurde über die zukünftigen Leistungsverträge mit den wichtigsten Berner Kulturinstitutionen. Am Ende wurden fast alle Leistungsverträge abgesegnet, auch der umstrittene Vertrag über jährlich 14,5 Millionen Franken mit dem Konzerttheater. Ein Kulturzentrum aber blieb gestern im Stadtrat auf der Strecke. Der Subventionsantrag der Berner Reitschule wurde von der Ratsmehrheit zurückgewiesen. Mehr zu den Gründen und Reaktionen hören Sie im folgenden Bericht. Die Mitte-Rechts-Mehrheit im Berner Stadtrat setzte sich gestern Abend durch. Der Subventionsantrag des Autonomen Kulturzentrums Reitschule wurde mit 42 zu 31 Stimmen zurückgewiesen. Insgesamt 7 Parteien verlangten, dass die Stadt den Vertrag mit der Reitschule nachverhandeln muss, darunter auch die grüne Freie Liste GFL. GFL-Stadtrat Lukas Gutzwiler über die Gründe.
Das ganze Paket mit den Kulturverträgen stand unter hohem Zeitdruck wegen der Volksabstimmung im Mai, nicht? Und das heißt, der Gemeinderat war auch unter Druck, mit der IKUR einen Vertrag abzuschließen. Aber für uns ist dieser Vertrag im Moment noch ungenügend, weil er eben doch zu wenig die Elemente der Motion Moscha berücksichtigt.
Hauptgrund war also, dass die Motion von Erik Moscha im Leistungsvertrag zwischen der Reitschule und der Stadt nicht genügend berücksichtigt wurde. Was in dieser Motion gefordert wird, erklärt Lea Bill, Stadträtin der Jungalternativen Ja.
Er fordert unter anderem, dass es verbindliche Strukturen gibt, also dass dann die Stadt verbindliche Ansprechpersonen hat in der Reitschule. Das ist bereits erfüllt. Es gibt regelmäßige Gespräche, die laut der Stadt sehr gut funktionieren und auch konstruktiv sind. Dann hat er auch gefordert, dass es einen permanenten Sicherheitsdienst gibt. Auch den gibt es. Das Einzige, was nicht erfüllt ist, ist, dass das Tor geschlossen werden soll, wenn es Demonstrationen hat. Das ist aber einfach schlichtweg auch aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich, weil das ein Fluchtweg ist.
Die meisten Auflagen, die in der Motion gefordert wurden, seien also bereits umgesetzt, meint Lea Bill. Deshalb stimmte die Ja zusammen mit SP, GB und PDA denn auch gegen die Rückweisung des Subventionsantrages.
Ich persönlich bin der Meinung, dass es einfach daran liegt, dass die Mitteparteien und auch die Bürgerlichen, dass sie schlichtweg nicht informiert sind, was rund um die Reitschule diskutiert wird und dass sie sich auch zu wenig informiert haben, nämlich zum Beispiel, dass die Forderungen in der Motion von Erik Moscha bereits umgesetzt sind.
Auch Lukas Gutzwiler von der GFL meint, die Verhandlungen seien auf gutem Weg. Grundsätzlich gehe es bei der Extrarunde vor allem darum, jetzt mal reinen Tisch zu machen.
Das erlaubt dann auch der Reithalle, der IKUR, gegen außen aufzutreten, dass sie etwas gemacht haben. Es wird gezeigt, was jetzt eigentlich gemacht wurde, nämlich eben, dass es auch Statuten gibt. Das war eine der ersten Forderungen von Erik Moscha. Das heißt, ich denke, wir sind da auf gutem Weg, dass jetzt das einfach mal noch schwarz auf weiß festgehalten wird, was eigentlich schon von den Reithallenbetreibern geleistet wurde. Und das möchten wir einfach gegenüber der Öffentlichkeit so festgehalten haben.
Lea Bill von der Ja hingegen kann dieser zusätzlichen Verhandlungsrunde wenig abgewinnen.
Es ist einfach sehr mühsam, es ist nochmal eine extra Runde. Was dabei herausschaut, weiß ich nicht, aber ich denke auch, die Mitteparteien, die bürgerlichen Parteien, die wollen nicht unbedingt einen neuen Vertrag. Sie wollen einfach mal zeigen, ja, wir haben jetzt auch eine Mehrheit. Es ist eigentlich mehr eine Trotzreaktion, als dass dann wirklich etwas dabei rausschaut.
Finanzielle Fragen waren gestern im Stadtrat nicht ausschlaggebend. Im Vergleich zu anderen umstrittenen Vorlagen ging es bei der Reitschule um sehr wenig Geld. Zum Vergleich, während es beim Konzerttheater um Subventionen von jährlich 14,5 Millionen Franken ging, umfasst der Leistungsvertrag mit der Reitschule Subventionen von nur 380.000 Franken.
Rabe Info 95,6.
Die Rabe-Sendungsmacherin Natalia Bolkonskaja soll ausgeschafft werden. Ihr Asylgesuch wurde definitiv abgelehnt. In einer Woche soll sie das Land verlassen. Vor 5 Jahren ist Natalia Bolkonskaja aus ihrem Heimatland Kirgisien in die Schweiz geflüchtet. Inzwischen hat sie Deutsch und Englisch gelernt, hat ihre Freunde, ihr Umfeld und ihre Hobbys hier in der Schweiz. Kurz, sie ist sehr gut integriert. Trotzdem soll sie nun wieder ausreisen müssen. Einzelheiten im folgenden Bericht. Mit 16 Jahren flüchtete Natalia Bolkonskaja aus ihrem Heimatland Kirgisien in die Schweiz und stellte hier Antrag auf Asyl. Seither sind 5 Jahre vergangen und Natalia Bolkonskaja hat hier Fuß gefasst. Umso größer war der Schock, als sie erfahren hat, dass ihr Asylgesuch nun definitiv abgelehnt wurde und sie bis am 11. März das Land verlassen muss.
Ja, für mich dieser Entscheid ist sehr hart und ein bisschen schwierig zu realisieren. Und das heißt für mich ein Ende von Leben in diesem Sinn. Weil alle meine Leben ist hier und alle meine Freunde hier, Bekannte, alle meine Interessen liegen in die Schweiz.
Wegen ihrem Asylstatus durfte sie zwar nicht arbeiten und durfte auch keine richtige Ausbildung machen. Viel beschäftigt war Natalia Bolkonskaya in den vergangenen Jahren trotzdem.
Ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe gespielt im Theater bei Junggebühne Bern 2 Jahre, in verschiedenen Spektakeln und bei Schlachthaustheater, bei Radio Rabeln. Ich mache eine Sendung seit 2 Jahren auch. Ich habe auch Deutschkurse besucht, Englischkurse besucht und ein Jahr Schule gemacht, Schule für Integration. Ja, eigentlich sehr viele hobbymäßige Sachen wie Tanz, wie Yoga, Meditation. Und jetzt gerade, ich bin in die Schule für Gestaltung und ich lerne einen Dokumentarfilm zu machen.
Und nicht zuletzt spielte Natalia Bolkonskaya eine der Hauptrollen im Film «Moi, c'est moi», der derzeit in Bern zu sehen ist. Die erst 21-jährige Kirgisin hat sich hier in Bern ein neues Leben aufgebaut. In ihr Heimatland zurück will sie auf keinen Fall.
Situation in Kirgisien ist sehr schwierig im Moment. Die Leute können gar keine Sicherheit haben. Auf die Straße als junge Frau, du kannst auch vergewaltigt sein und du könntest dann nichts machen. Polizei, es ist auch eine Gefahr, weil ich bin dort eine Ausländerin von Aussehen. Es ist das Erste. Und als junge Frau, es ist sehr schwierig. In Kirgisien, ich habe jetzt niemanden. Ich habe nur ein paar Bekannte und meine Familie irgendwo auf die Welt, meine Mutter in Europa irgendwo, so habe ich gehört, und mein Vater jetzt irgendwo in Russland, und ich habe eigentlich keinen Kontakt mit meiner Familie und ja, ich bin allein.
Die Rabe-Sendungsmacherin steht vor ungewisser Zukunft. Offizielle Rekursmöglichkeiten hat sie keine mehr. Definitives Ausreisedatum ist der kommende 11. März. Trotzdem will sie alles unternehmen, um die Behörden doch noch umzustimmen.
Jetzt, ich will einfach alles Möglichste machen, damit ich bleiben kann. Ich sammle Unterschriften von allen meinen Bekannten, Freunden und die Leute, wer kennt mich. Ich sammle die Briefe mit Referenz, damit das auch die Behörden können sehen, was ich habe alles gemacht. Und vielleicht von menschlicher Seite, dass es nicht menschlich ist, eine Person, wer ist so gut integriert, auszureisen.
Ob sich die Behörden noch umstimmen lassen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Weil es in der Schweiz keine kirgisische Botschaft gibt, wird es sowieso noch einige Zeit dauern, bis alle notwendigen Papiere beschafft sind. Für Natalia Bolkonskaya ist klar, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Rabe Info 95,6.
Freiheitsdrang, Revolution, Umbruch und Bürgerkrieg. Vor 2 Monaten breiteten sich die Proteste gegen die autoritären Regime wie ein Lauffeuer von Tunesien über den ganzen Maghreb bis weit nach Osten aus. Nach Jahrzehnten des Stillstandes stehen viele arabische Länder nun vor einem fundamentalen Umbruch. Hinter sich lassen sie repressive Regime und verhasste Machthaber. Doch wohin steuern sie? Wie stehen die Chancen, dass sich dort die Demokratie etablieren kann? Und was für einen Einfluss hat der drohende Bürgerkrieg in Libyen auf die Region? Darüber sprach ich mit dem schweizerisch-tunesischen Schriftsteller Amor Ben Hamida.
Im Januar hat ja die Revolutionswelle, kann man fast sagen, in Tunesien angefangen, weiter nach Ägypten, in Jemen wurde demonstriert, in Bahrain, Libyen steht kurz vor dem Bürgerkrieg. Was ist passiert im arabischen Raum?
Ich glaube, die ersten 2 Revolutionen, die tunesische, die zum Glück mit relativ wenig Toten gelungen ist, und die ägyptische mit etwas mehr Toten, gaben Hoffnung, dass alle anderen Länder sich so befreien können. Jetzt ist es natürlich von der sozialen Stellung der Leute, vom Bildungsstand, aber auch vom Bewaffnungsstand. Wir hatten in Tunesien keine bewaffneten Bürger. In Libyen hat fast jeder 2. eine Waffe. Ist es in Libyen jetzt viel, viel schwieriger? Und ich denke, dass der Ablauf dieser Revolution wird bezeichnend sein für die nächsten. Ich denke, dass in anderen arabischen Ländern die Regierungen härter zugreifen werden, weil man ja gesehen hat, Gaddafi kann seine Leute bombardieren und die Welt schaut mehr oder weniger zu, alle drohen, aber es passiert noch nichts. Also als Tyrann würde man dann sagen, ja okay, ich kann das also auch.
Warum denken Sie dann, hat es in Tunesien und in Ägypten geklappt, kann man sagen, dass die verhassten Machthaber gestürzt werden konnten und jetzt eben in Libyen und Jemen, Bahrain eben nicht? Also liegt es an den Machthabern selber?
Ich glaube, zum größten Teil liegt es an den Machthabern, am Charakter eines Machthabers selber. Jeder kann rechnen, so viele Tote habe ich auf dem Gewissen. Wenn ich jetzt weitermache, werde ich sowieso verlieren. Und ich bin überzeugt, Gaddafi weiß das. Er weiß, dass es nicht überlebt. Entweder bleibt er im Land und kommt vor Gericht, wird gehängt. Oder er geht ins Ausland, wird dort dann gefasst und vor dem Internationalen Gerichtshof gestellt. Also weiß er im Grunde genommen, ich habe eh alles verloren. Jetzt nehme ich so viele wie möglich mit. Das tönt sehr, sehr einfach vielleicht, aber traurigerweise, denke ich persönlich, ist es so. Wenn man nämlich sieht, Ben Ali bei allem, was er getan hat, er wusste, die Leute gehen nicht zurück. Und diesen Gedanken macht Gaddafi nicht. Und Hosni Mubarak hat genau dasselbe gemacht. Er ging weiter als Ben Ali in Sachen Dauer und Härte, aber zu einem gewissen Punkt wusste er, jetzt muss ich mich zurückziehen. Und ich glaube, der zweite wichtige Punkt ist, das Umfeld des Präsidenten oder der Machthaber, Berater, können einen solchen Mann dazu bringen, aufzuhören und zu gehen.
Wegen dem Bürgerkrieg in Libyen droht jetzt nun auch den Nachbarländern Ägypten und Tunesien eine humanitäre Katastrophe. Also Hunderttausende Flüchtlinge sind an den Grenzen. Wie denken Sie, werden die Länder damit umgehen können?
Es ist sehr prekär. Also es ist wirklich jetzt eine Frage von Tagen, wenn nicht sofort. Also wirklich, wörtlich sofort Hilfe kommt von außen, ist es sehr, sehr problematisch. Also es gibt Bilder im Süden Tunesiens, an der Grenze, wo ich auch herstamme, wo man Flüchtlingslager hat, wie damals 48 in Palästina. Und es wird täglich prekärer, weil die sanitären Anlagen fehlen, Lebensmittel, Medikamente und so weiter fehlen, Verteuerung und Kriminalität steigt selbstverständlich.
Die internationale Gemeinschaft oder viele westliche Staaten, die hoffen immer noch, dass es eine Wende gibt hin zum demokratischen System. Viele Experten sagen, dass ein demokratisches System, wie es bei uns gibt, ist nicht das Richtige für die arabischen Länder. Was denken Sie?
Ich glaube nicht, dass es nicht das Richtige ist. Es ist genau das Richtige. Das Problem oder die Frage ist, sind die arabischen Bevölkerungen bereit für so etwas heute schon? Eine Frage der Zeit also. Ich glaube, dass Tunesien heute bereit ist. Wir haben ein sehr gut gebildetes Volk, das verstehen kann, lesen kann, surfen kann übrigens. Wenn man aber diesen Wissensstand eben außer Acht lässt, dann wird es problematisch. Also die Demokratie muss verstanden werden. Und das fängt jetzt erst an in Tunesien. Wir hatten 23 Jahre lang eigentlich nicht das Recht, darüber zu diskutieren. Also kann es auch nicht von heute auf morgen gehen. Und ich glaube, dass die Bevölkerung wird wachsen und reifen und verstehen, wie eine Demokratie funktioniert. Ich bringe immer das Beispiel bei mir in Tunesien und sage, in der Schweiz 50,5% sagen ja, 49,5 sagen nein und die Leute gehen am Montag arbeiten und reden nicht mehr drüber. Das wäre für uns unvorstellbar, aber es wird die Realität eines Tages.
Einschätzungen des schweizerisch-tunesischen Schriftstellers Amor Ben Hamida. Sein neues Buch über die Jasmin-Revolution in Tunesien, Chronik einer Revolution, wie ein Gemüsehändler einen Präsidenten stürzt, ist im Verlag Books on Demand erschienen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute und diese Woche vom Rabe Info. Wir hören uns am Montag wieder um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info auch im Internet auf www.rabe.ch unter der Rubrik Info. Verantwortlich für die heutige Sendung war Wilma Rall. Merci fürs Zuhören. Macht's gut, schönes Wochenende.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.